keinen Podcast, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkle zu treiben und ewig zu binden. Der Kopfkinocast. Rollenspiel für die Ohren.
Hallo und herzlich willkommen im Kopfkinocast. Heute mit mir, Fabian, und der Grand Dame der deutschen Rollenspielillustration mit Mia Steingräber. Willkommen im Kopfkinocast.
Ja, vielen Dank für die Einladung und Grand Dame ist natürlich direkt schon mal ein netter Titel.
Ja, okay. Zumindest oder mit einer Grand Dame. Es gibt, glaube ich, ja noch die eine oder andere.
Ja, es gibt mittlerweile sehr viele sogar, ja.
Okay. Und zwar, um mal kurz dein D'oeuvre auszubreiten. Du hast zum einen für das Schwarze Auge illustriert, für Shadowrun, für Lotland, für Eis und Dampf, für Scherbenland, für Space 1889, für die Myranor-Reihe. Habe ich da was vergessen?
Ja, für Midgard habe ich auch was gemacht. Das ist jetzt tatsächlich, ich glaube, vor 2 Wochen oder so waren die Abenteuerbände in der Post, für die ich was gemacht hatte. Allerdings habe ich bestimmt schon vor 15 Jahren oder so angefangen, für diese Bücher zu zeichnen und dann über die Jahre hinweg immer wieder und jetzt sind sie rausgekommen. Ansonsten müsste ich tatsächlich selber überlegen. Ich habe jetzt für No Return ein paar Sachen gemacht. Das ist auch ein Endzeit-Cyberpunk-Setting, wo es jetzt ein Crowdfunding gab. Ich glaube, für die zweite Edition. Ich müsste ehrlich gesagt selber jetzt nochmal nachgucken. Es kann sein, dass ich kleinere Dinge hier und da jetzt gerade auch vergesse. Es waren über die Jahre doch sehr viele Rollenspielsysteme, ja.
Ich glaube, das war wirklich einiges. Ich glaube, ich habe irgendwo noch ein Bild irgendwo online gesehen. Das war fürs Fearchild. Und das ist auch so ein Ding, so ein System, das man vielleicht nur kennt, wenn man in den 90ern irgendwie hier und da mal auf Rollenspielcons war. Also das ist zumindest mein Eindruck, dass ich das nur daher kenne.
Ja, ich kenne es tatsächlich nur übers Illustrieren, weil also wir haben so unsere Hauptsysteme, die wir regelmäßig spielen selber. Und ich habe immer sehr gerne mal links, mal rechts geguckt, meistens in Form von One-Shots. Aber man kann halt irgendwie einfach nicht alles ausprobieren. Ne? Spätestens, wenn man Kinder hat, muss man gucken, wie man sich die Zeit einteilt. Und Fearchild war tatsächlich leider nie dabei, aber interessiert hätte es mich auch auf jeden Fall.
Das ist ja ein bisschen das typische Rollenspielphänomen. Man findet es interessant, irgendwie kauft man sich es vielleicht oder kommt damit irgendwie anders in Kontakt. Und dann spielt man es dann doch leider nie.
Ja, das stimmt. Also zumal es auch bei uns so ist. Und ich glaube, in sehr vielen Gruppen, man hat immer einen Meister, der in allen Systemen meistern muss. Und die anderen sind die Spieler und der eine Meister, der muss alles aufbereiten und vorbereiten. Und irgendwann sind auch da die Kapazitäten einfach voll, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Wobei, in meinen Runden ist es zum Glück meistens so, dass irgendwie der Meister, und meistens ist es ja der und nicht die Meisterin, dass das wechselt, dass dann doch jeder sagt, ach, ich habe hier irgendwie, ich würde gerne mal irgendwie Dune leiten oder ja, ich kann hier Cthulhu mal machen. Also da bin ich, glaube ich, habe ich Glück mit meinen Runden.
Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich, bringt ja auch sehr viel Abwechslung rein, ne, muss man sagen. Also wir spielen regelmäßig Shadowrun im Moment wieder seit mittlerweile 3 Jahren, glaube ich, auch wöchentlich. Und da ist es auch ein bisschen so, dass mein Mann Tobi zwar der Hauptmeister ist, aber eine Freundin von uns auch immer mal übernimmt. Da ist es tatsächlich so, dass wir auch ein Verhältnis von 3 Frauen und 2 Männern haben und da auch tatsächlich die Frau dann mal meistert, ja.
Okay, das ist schon eher ein bisschen seltener. Das, mit Shadowrun bist du dann ja auch ein bisschen wieder zu dem zurückgekehrt, was du mal früher gespielt hast, wobei ich glaube, dein Einstieg in die Welt der Rollenspiele war das Schwarze Auge, richtig?
Ja, genau, mit 12. Mit meinem großen Bruder. Der hatte dann mit Freunden eine DSA-Runde und ja, das war tatsächlich, ich glaube, noch 2. Edition. Und der hatte da immer schon die Boxen von DSA liegen und ich fand die Coverbilder immer so schön.
Ah ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, das waren die vor allem von Ugo Kanjuček, glaube ich.
Ja, genau, genau. Und bei mir geht halt einfach, ne, sehr viel über die Optik und dann hat mich das sehr gereizt. Genau, und dann bin ich damit eingestiegen Wir haben auch relativ lange DSA gespielt, dann relativ viel D&D, Forgotten Realms. Und das war aber wirklich, ja, wie man als Kind halt so Rollenspiel macht, ne? Es war einfach nicht so, ja, nicht so High-End-Rollenspiel.
Nicht so dann durchgeplant und Charakter, Charakterrollenspiel als Schwerpunkt.
Genau. Und so richtig eingestiegen bin ich dann mit 18, als ich mit meinem damaligen Freund zusammengekommen bin, der auch Rollenspieler war. Und da haben wir wirklich sehr viel DSA und Shadowrun dann gespielt. Ja.
Das war eine Zeit lang, waren das ja, glaube ich, auch wirklich die größten Spiele in Deutschland. Ich meine, das DSA, also DSA als deutsches Rollenspiel und Shadowrun hatte ja, glaube ich, auch eine sehr große deutsche Redaktion. Da gab es dann ja auch recht viele Werke, die dann halt in der ADL, in der Allianz Deutscher Länder gespielt haben.
Ja, wobei ich sagen muss, mit der deutschen Redaktion hatte ich, glaube ich, eigentlich nie zu tun. Ich habe tatsächlich immer mit der amerikanischen Redaktion zu tun gehabt. Später dann, ne, beim Zeichnen.
Genau, und du bist dann aber auch eher über Ulysses zum professionellen Rollenspielzeichnen gekommen, oder?
Also eigentlich über André Wiesler, den du ja natürlich auch kanntest, ne, der ja leider nicht mehr unter uns weilt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war über ein Fanmagazin. Weißt du zufällig noch, welches das war? Es hatte bestimmt einen Namen. Ich glaube, das
Ach, das war der Envoyer. Der Chefredakteur für den Envoyer. Ja. Und tatsächlich haben auch David und ich damals schon Kurzabenteuer, so ein, zwei Seiten, jeder ein unterschiedliches Spielsystem und hat auch keine Werte. Envoyer war auf jeden Fall auch ein ziemlich cooles Fanmagazin. Auch eine tolle Idee von André Wiesler, der auch aus Wuppertal kam. Genau.
Da hatte ich mich, glaube ich, dann beworben oder so und habe da halt verschiedene Sachen für illustriert und André hat mich dann irgendwann gefragt wegen Lotland, was ja dann ein Unterwasser-Rollenspiel war, ja auch eher futuristisch angelegt. Und
Das war ja so sein Baby irgendwie, das war ja diese Idee, in der Zukunft die Weltmeere gefrieren und die Oberfläche der Erde ist halt eine total lebensfeindliche Eishüste und die Menschheit versteckt sich unter Wasser oder überlebt unter Wasser in U-Booten und Unterwasserstädten.
Also schon ein sehr spannender Ansatz auf jeden Fall. Und dann habe ich sehr viel für Lotland gezeichnet und gemalt und André hat mich dann irgendwann bei Ulysses vorgestellt, beziehungsweise, wenn ich mich recht entsinne, war es zu der Zeit ja noch Fanpro. Genau,
das
es war Fanpro
sein,
noch. Und da konnte ich dann für DSA zeichnen und da ging dann für mich natürlich schon ein Traum in Erfüllung, ne? Weil ich habe DSA einfach wirklich sehr geliebt und habe vorher schon immer geträumt davon, wie das wäre, wenn man dann die eigenen Bilder in Publikationen sehen würde und so. Also das war schon richtig toll für mich und ich war da auch immer mit Herzblut wirklich bei der Sache. Und darüber sind dann auch andere Projekte dann zustande gekommen und ja, wie das so ist, ne?
Und wie rutscht man so ein bisschen so rein in die Fanszene? Hattest du gleichzeitig noch, ich habe jetzt tatsächlich gar keine Infos zu deiner Ausbildung gefunden, hast du zeitgleich noch gelernt oder studiert?
Ich habe ein paar Jahre, aber ich glaube, das war gar nicht so lange, 2,5 Jahre oder so, habe ich Kunstgeschichte in Gießen studiert, aber das hatte mit dem Malen tatsächlich nichts zu tun, weil das war einfach Kunstgeschichte. Ich habe Schwerpunkt Mittelalterkunst gehabt, das fand ich auch unglaublich interessant, zumal ich meine Dozentin unglaublich toll fand, die leider mittlerweile auch verstorben ist. Aber mir war währenddessen schon klar, dass das nicht das ist, was ich machen möchte. Das war einfach nur so, um irgendwas zu machen in der Zeit, ne? Also ich hatte mal die Idee, Goldschmiedin zu werden, aber da war es schwierig, einen Ausbildungsplatz zu finden. Und Illustration war eigentlich schon immer das, was ich machen wollte, aber da musste man eben erstmal irgendwie reinkommen, ne? Und als ich dann reingekommen bin zu der Zeit, habe ich das Studium auch relativ schnell dran gegeben. Und ja, ansonsten habe ich in all den Jahren auch keine Ausbildung in der Richtung in irgendeiner Form gehabt, außer dass ich glaube 2016 habe ich mal einen Airbrush-Kurs gemacht, weil, also sonst habe ich mir immer alles selber beigebracht, aber Airbrush ist halt doch relativ technisch, ne? Also auch mit Druck einstellen und auch allein so Sachen wie die Pistole reinigen und so, das war einfach zu schwierig für mich so zu lernen und ich lerne auch nicht so gerne übers Internet, sondern vor Ort mit Menschen, wenn man Fragen hat, dass man direkt jemanden ansprechen kann und so weiter. Und genau, diesen Kurs habe ich gemacht, der hat mich auch wirklich sehr weitergebracht, finde ich. Und ja, ansonsten war wirklich alles autodidaktisch in der Richtung.
Okay, das ist eigentlich aber auch auf jeden Fall eine Leistung, also zu einem so einem Stand zu kommen, in dem man sich quasi selber beibringt. Ich sage jetzt einfach mal Respekt.
Dankeschön.
Wie ist das denn mit den Charakteren, die du spielst? Haben die auch mal so eine künstlerische Ader oder versuchst du das einfach zu trennen?
Das trenne ich tatsächlich immer. Also eigentlich habe ich, also doch, musikalisch sind die Charaktere vielleicht manchmal, aber eigentlich malt niemand von meinen Charakteren. Da kommen andere Charakterzüge so zum Tragen. Es ist ja einfach so, dass ich im Grunde jeden Tag irgendwie mit Malen oder Zeichnen zu tun habe in irgendeiner Form. Und dann ist man natürlich ganz froh, dass wenn man beim Hobby das mal abschalten kann. Ne? Also da brauche ich das dann nicht auch noch.
Genau, da ist dann die Trennung irgendwie auch ganz gut, um ja halt wirklich in die andere Welt zu kommen. Was sind denn so in der Rollenspielillustration deine künstlerischen Vorbilder?
Kariat war auf jeden Fall mein allergrößtes Vorbild. Also,
genau, langjährige schwarze Auge, Zeichnerin.
Ja, genau. Also die Bilder von ihr fand ich immer unglaublich toll. Florian Stitz finde ich auch super. Ansonsten.
Ja, der Name sagt mir, glaube ich, auch irgendwas, aber ich kann auch Schwarze Auge oder?
Ja, er hat auch für DSA lange oder macht, ich weiß gar nicht, ob er es noch aktuell macht, aber ich glaube, er macht auch für den amerikanischen Raum sehr viel. Was das für Systeme sind, weiß ich gar nicht so genau. Ich müsste alles mal nachgucken. Aber er ist auf jeden Fall, er malt sehr mit Acryl. Also es ist schon so, dass meine Vorbilder eher die sind, die auch nicht digital malen, sondern tatsächlich auch mit traditionellen Medien. Das mache ich gar nicht extra im Prinzip, dass ich jetzt sage, ach nee, die anderen, die malen digital, das finde ich blöd, was auch nicht so ist. Ich habe da auch großen Respekt vor. Aber irgendwie spricht mich das mehr an. Vielleicht, weil ich selber mich da einfach mehr verbunden fühle oder so, ne? Und ja, mir, wenn ich jetzt nachdenken würde, würden mir bestimmt mehr einfallen, aber die größeren Vorbilder sind tatsächlich eher so ein bisschen außerhalb der Rollenspielszene. Also John Hoey würde ich ihn jetzt mal aussprechen. Ich weiß aber nicht, wie man den Nachnamen ausspricht.
Ist das, ja, kannst du noch mal kurz sagen, was der genau noch mal macht?
Der macht unglaublich viele so Tolkien-Bilder und war auch tatsächlich als Berater mit am Drehset der Filme seiner Zeit und
ach ja.
Genau. Also
ich glaube, die Bilder sind auch ganz bekannt. Also ja, ich glaube, sein Gandalf irgendwie wieder durch die Wälder geht mit dem grauen Mantel und allem.
Ja, genau.
Die kennt also man auf den ersten Blick.
Ja, auf jeden Fall. Also die Bilder von ihm, die fand ich immer wirklich unglaublich schön. Und sonst oft so alte Künstler wie Waterhouse oder Mucha oder so, also oft eher so ein bisschen die Jugendstilrichtung und ja, doch,
ja,
also
Jugend,
da gibt es schon einige.
Ja, okay, die Jugendstilrichtung sieht man ja auch zum Beispiel, wenn du für die Grüne Fee und Eis und Dampf zeichnest.
Ja, genau, also die finde ich immer noch total schön, wobei ich sagen muss, das fand ich zum Beispiel bei Kariat immer so toll, sie hat sehr ornamentale Bilder oft und das vermisse ich bei meinen eigenen Motiven manchmal, also vielleicht gehe ich mal mehr wieder in diese Richtung. Also meine Bilder sind ja oft sehr realistisch angelegt. Ne?
Genau, du bist irgendwie halt der im Rollenspiel Realismus sozusagen zu Hause. Ja. Gerade eben hast du gesagt, dass du eher analog zeichnest, ne, mit Materialien, genau. Und das ist auch immer noch so.
Das ist sehr aufgeweicht mittlerweile, weil ich ja gar nicht mehr hauptsächlich im Rollenspielbereich unterwegs bin, sondern im Kinderbuchbereich. Also ich mache viel für Ravensburger oder Naumann und Göbel oder Komet und so. Das sind halt zum Teil schon deutlich größere Verlage. Da mache ich dann aber so Sachen wie eben Kindermalbücher oder so Kinderbücher, wo man halt Ebenen freikratzen muss oder so. Und da ist es einfach so, dass die Illustration meistens eher digital gewünscht ist. Und deshalb habe ich mich irgendwann da auch rangetastet und mal auch mittlerweile für mich selber schon mal digital, aber es macht mir einfach nicht so viel Spaß. Also man hat ganz andere Möglichkeiten, weil man gerade mit Licht sehr viel machen kann, weil man einfach hell über dunkel deutlich besser malen kann, als man das traditionell bei den traditionellen Sachen machen kann. Man muss bei den traditionellen Bildern einfach schon vorher ganz anders vorplanen und bei den digitalen Bildern traue ich mich auch viel mehr, auch an den Gesichtern mal dunklere Ebenen anzulegen oder so. Ich habe immer bei den traditionellen Bildern Angst, dass ich da irgendwas versaue.
Ach so, weil
Aber
auch gerade wenn der Untergrund dunkel ist und mit einer hellen Farbe, dann schimmert der durch oder sowas?
ja, dann deckt die helle Farbe einfach meistens nicht gut, wenn man drüber malt über dunkel, ne? Also
Ah
das
ja,
heißt, ich muss mir eigentlich vorher schon überlegen, wo ich die Lichtpunkte haben möchte und das dann von Anfang an so anlegen. Und bei digitalen Bildern kann man einfach, selbst wenn das Bild fertig ist, noch rumprobieren mit Licht und so. Und das finde ich schon ganz spannend, aber ja, ich finde, es geht einfach doch nichts über das Gefühl da mit Pinsel und Stiften. Und wenn man dann hinterher das Original in der Hand hat, das ist schon immer noch eigentlich das Beste.
Ja, genau, wenn die Arbeit, wenn man die hinterher einfach wirklich auch anfassen kann und in Händen hält.
Genau. Ja. Also ich war auch vor einigen Jahren mal im Kinderbuchmuseum in Sieglar, ist das, glaube ich. Und das fand ich auch so toll. Da waren auch Bilder im Original ausgestellt, die da hingen, die man sonst eben in den Büchern sieht. Und es ist einfach doch ein großer Unterschied, ob man dann noch den Pinselstrich sieht und wie es gemacht ist und so. Also das fand ich, ja, ist einfach noch mal was anderes, als wenn man hinterher einen Ausdruck in der Hand hat, ne?
Man sieht die Handarbeit sozusagen.
Genau.
Gibt es unter deinen eigenen Bildern sowas wie einen Favoriten, also irgendwas, wo du besonders stolz drauf bist oder einfach das, oder eins, das du halt einfach richtig magst?
Ja, ich habe über die letzten 3 Jahre, glaube ich, habe ich so eine Reihe angefangen, so filmpostermäßig zu meinen Lieblingsfilmen. Und da sind bis jetzt 4 Bilder entstanden zu Labyrinth, zu Willow, zu Legende. Und jetzt muss ich selber überlegen, was das vierte ist. Ach so, zu der Dunkle Kristalle, allerdings zu der Serie.
Ah ja,
Und
aber
das waren Bilder, für die ich mir sehr viel Zeit genommen habe und ja, einfach auch thematisch und so. Und ich finde, die zählen schon auch zu meinen besten Bildern. Natürlich muss man selber dann als Außenstehender, um die toll zu finden, vielleicht auch einen Bezug zu den Filmen oder zu der Serie haben. Aber die sind schon so meine eigenen Favoriten, doch, ja.
Im Grunde sind das ja auch so wirklich die Fantasy-Klassiker der 80er.
Ja.
Also wenn man jetzt den dunklen Kristall als das Prequel zum Film dann sieht.
Ja, genau. Ja, ich komme halt aus der Nerd-Ecke.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Das ist auf jeden Fall. Das merkt man dann. Aber es sind halt auch, ich finde, es sind halt auch irgendwie Filme, die sehr viel mit ihrer Optik halt einfach punkten.
Ja,
Diese, auch
auf jeden
diese
Fall.
handgemachten Kreaturen und Effekte und das alles, das bleibt, glaube ich, lange hängen, wenn man den mal gesehen hat.
Ja, es ist ja auch so, dass meine andere Leidenschaft, die sich vor ein paar Jahren entwickelt hat, Puppen sind. Wie ich immer sage, innerhalb meines eh schon recht nerdigen Daseins ist das mein super nerdy Hobby, was mir auch immer so ein bisschen peinlich ist. Aber ich habe immer schon Puppen und Miniatursachen total geliebt und bin durch meine Töchter irgendwann wieder auf Barbies gekommen, weil es mittlerweile einfach extrem diverse Barbies gibt. Also es gibt auch welche, die nicht mehr so super schlank sind oder welche mit Hörgerät oder mit Pigmentstörungen.
Ich glaube, vor kurzem gab es dann auch die erste Barbie mit Down-Syndrom.
Habe ich heute tatsächlich auch gesehen, genau. Und das hat mich, fand ich schon mal super, dass sie da so einen Ansatz haben, wobei ich immer noch denke, sie könnten auch gerne mal eine wirklich übergewichtige Barbie rausbringen oder so. Also da könnten sie sich, finde ich, noch mehr trauen, aber den Ansatz finde ich schon mal gut. Und den mache ich halt ja neue Gesichter, neue Haare, nähe alle Kleider und so weiter. Und da merke ich immer, dass dieses ganze Puppenuniversum, wie das ja gerade beim Dunklen Kristall oder auch bei dem Film Labyrinth so ist, dass mich das auch unglaublich anspricht. Also das wäre auch was gewesen, was mich total interessiert hätte, so ja, das auch im Format oder im Rahmen von Filmen oder Serien zu machen. Aber da hätte ich gar nicht gewusst, wo ich hier hätte ansetzen sollen, ne? Wie man da irgendwie reingekommen wäre. Aber das finde ich auch immer ganz, ganz toll auf jeden Fall.
Ja, das wäre, glaube ich, auch immer noch ein ziemliches Nischenprodukt oder Projekt. Die Puppen, die sieht man ja auch auf Instagram. Ich habe gerade nicht im Kopf, wie die heißen.
Live in Dollhouse.
Live in einem Dollhaus. Und es sieht auch wirklich sehr gut aus. Das muss man auf jeden Fall sagen. Also man könnte vielleicht auch sagen, dass das, was du in der Illustration machst, dieses Detailreichtum, dass man den dann, dass du das quasi eigentlich dann auch, oder dass sich das bei den Puppen auch wiederfindet, bei den Puppenfotos und Inszenierungen.
Genau. Ja, also das ist auf jeden Fall so. Das ist aber auch ein Phänomen, was mir sehr oft auffällt. Also ich habe jetzt in den letzten Jahren auch sehr viele Fotoprojekte gemacht, vor allen Dingen mit meinem Bruder. Freilin-Fotografie, erwähne ich hier mal. Wo ich mich auch mit anderen Menschen und so getroffen habe, wo wir auch viele Themen hatten, auch Fantasy und Cyberpunk und so. Da habe ich auch viele Kleider für selber gemacht. Und ich glaube, auch da findet man die gleichen Elemente wieder. Also ich denke immer, wenn man so auf meine Bilder guckt, dann erkennt man auf jeden Fall auch den Stil der Kleider wieder, die ich mache, und den Stil meiner Puppen wieder. Und das denke ich aber auch, wenn ich andere Illustratoren oder Illustratorinnen sehe, die zum Beispiel Larpen und sich dann Kleider selber machen, findet man auch bei denen den gleichen Stil auf Bildern und bei den Kleidern und so wieder. Dass jeder hat einfach so seine Handschrift, ne, und seine Art der Kreativität, die sich dann auf allen Ebenen wiederfindet.
Ja, das ist auf jeden Fall auch ein spannendes Feld, das den unterschiedlichen Künsten, Zeichnen, Malen, Nähen, ja, dass sich da was fortsetzt sozusagen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, bei der Arbeit für die Puppen, die ja für mich reines Hobby ist, was ich auch gerne so halten möchte, das finde ich immer so toll, weil einfach so viele unterschiedliche kreative Adern da zum Tragen kommen. Also das ist ja dann nicht nur Malen, sondern eben das Nähen oder Sticken, oder ich mache ja auch ganz viele so Accessoires und so für die selber. Das ist dann einfach Basteln und so. Also das ist einfach total vielfältig und das macht mir daran auch so viel Spaß.
Handwerklich zu arbeiten ist, glaube ich, auch eine große Befriedigung, die man da finden kann.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, ich komme auch aus einer Familie, wo das bei allen ein großes Thema ist. Meine Mutter hat jahrelang Schmuck selber gemacht und auf Mittelaltermärkten verkauft und hat auch früher gerne gemalt. Und mein Bruder macht ja, wie gesagt, die Fotos, und meine Cousine malt auch sehr schön. Mein Mann ist ja Autor und ja, also hier ist die Kreativität sehr hoch im Kurs.
Okay, kreative Familie. Ja, und du zeigtest ja auch gerne Star Wars, was man auf der Seite sieht, und Mittelerde. Mhm. Und bei Mittelerde spielt ihr oder habt ihr auch eine Rollenspielrunde gespielt, nicht?
Wir haben auch tatsächlich aktuell eine Mittelerde-Rollenspielrunde. Also wir haben früher in Beleriand gespielt, was ja der Nachbarkontinent von Mittelerde ist, im ersten Zeitalter, also in grauer Vorzeit.
Da muss man dann im Silmarillion blättern, um da nochmal Infos zu finden, glaube ich.
Ja, genau. Also mein Mann Tobi meistert oder hat auch diese Gruppe gemeistert, und es war tatsächlich eine Mischung aus, er hat das Silmarillion mehr als einmal gelesen und eigenen Ideen. Was er auch super kreativ gemacht hat. Und dann hat die Gruppe sich aber aus persönlichen Gründen zerschlagen. Und jetzt spielen wir aber mittlerweile auch schon seit 3 Jahren, glaube ich, in Run, was ja eher so die südlichen Gefilde von Mittelerde sind, also eher so Asien und so weiter. Und da spielen wir eine Seefahrerkampagne.
Oh, das
Allerdings,
klingt spaßig.
ja, das ist auch wirklich super, denn in der ersten Runde haben wir wirklich eher so klassische Helden gespielt. Und das hier sind eher so Anti-Helden. Also wir haben einen Kapitän dabei, der sich als getarnter Goblin herausgestellt hat. Wir haben einen Halbling-Lustknaben. Ich spiele ein diverses Kind, wo halt niemand weiß, ob männlich oder weiblich. Und das ist ja auch völlig egal. Ja, und deshalb sind es auch nicht, wie es anfangs sein sollte, die Recken von Run, sondern die Ratten von Run.
Ja, aber auch sehr schön. Auch das hätte Tolkien in sich nicht erträumt. Also ich glaube,
Nein, das
wahrscheinlich
glaube
hätte er
ich
sich
auch.
ein bisschen erschrocken.
Ja, das glaube ich auch. Aber ich meine, andererseits ist es ja trotzdem schön, wenn das eigene Universum wahrscheinlich weitergesponnen wird, als wenn es irgendwie vergessen wird, ne?
Genau, und wenn er heute leben würde, würde er vielleicht auch, ne, vielleicht wäre er nicht unbedingt so konservativ, wie er damals war. Aber das ist
Ja.
natürlich jetzt sehr spekulativ.
Genau, das finde ich auch ganz witzig immer, dass der Herr der Ringe im Shadowrun-Universum ja immer als sehr rassistisch angesehen wird, weil da ja die Orks als die Bösen dargestellt werden und im Shadowrun-Universum Orks einfach ganz normale Mitmenschen sind im Prinzip, ne?
Genau, das ist eigentlich sehr schön, dass die Tolkien's Tropes gleichzeitig aufnehmen und
Ja,
brechen und so. Es gibt ja,
genau.
glaube ich, auch die Organisation die Organisation Sons of Sauron, die dann, die sagen, ja, wir sind böse, weil die sind halt irgendwie Ork-Extremisten
Ja.
sozusagen. Also,
Ja, das ist schon sehr witzig, ja.
du hast lange für, also erst bei Fenpo, dann für Ulysses gezeichnet. Und 2011 hatten du und Cariad ja dann angekündigt, nicht mehr für Ulysses zu zeichnen. Und das gab dann tatsächlich ja, so wie ich das jetzt irgendwie nochmal in der Recherche gesehen habe, so einen Aufschrei, weil es hieß, die besten Zeichnerinnen, wie konnte das denn passieren? Wie konnte das passieren?
Ja, ich muss sagen, dass ich mich bei dem Verlag einfach nicht gut abgeholt gefühlt habe. Es gab immer wieder Ärger, auch, also ein Grund ist auch das Geld, muss ich ganz offen sagen. Und das würde ich jetzt gar nicht Ulysses ankreiden, sondern das ist einfach eine Sache, dass einfach in der Rollenspielszene nicht viel Geld steckt, ne? Und wenn man da hauptberuflich von lebt, und 2011 hatten wir schon unsere erste Tochter. Und ich bin die Hauptverdienerin. Wenn man einfach für ein Kind mitsorgen muss, muss man einfach gucken, dass irgendwie Geld reinkommt, ne? Und nur von Rollenspielillustrationen kann man einfach nicht eine Familie ernähren. Das ist einfach leider so. Also ist auch ein Punkt, dem ich sehr oft hinterhergetrauert habe. Aber es war nach vielen Jahren, in dem ich wirklich im Grunde alles gegeben habe für DSA-Illustrationen, also wirklich mein Herzblut da reingesteckt habe, hatte ich irgendwann das Gefühl, nicht gewertschätzt zu werden. Also genau, es war einfach
Ja,
so.
letztendlich ist ja auch die Bezahlung, ist ja halt auch die Wertschätzung. Also und wenn man halt jemanden halt mehr oder weniger hauptberuflich irgendwie anheuert, oder ich weiß nicht genau, wie das jetzt ablief, aber ne, wenn man halt super viel Zeit in etwas reinsteckt, dann gehört halt eine ordentliche Bezahlung auch zum Wertschätzen.
Ja, wobei das sehe ich immer noch so. Ich denke immer, wenn kein Geld da ist, kann man auch schlecht Geld verlangen, ne? Also
Das stimmt.
das ist in der Szene, glaube ich, schon allen klar, dass wenn man dafür malen möchte, dass man das eher aus Hobby macht oder eben aus Leidenschaft und so. Aber es war dann noch, dass hinterher kam, dass mein Mann auch eine Zeit lang für, oh, wie ist das jetzt nochmal? Es gab so einen Nachbarkontinent.
War das Uturia?
Uturia, genau, da
Ach
war
so, ja,
einer.
da war ich dann auch irgendwann involviert bei der Abenteuerkampagne, aber ich kann
Ah,
mich jetzt,
okay.
glaube ich, gar nicht mehr so richtig an Details erinnern.
Ja, also ich muss auch gestehen, jetzt, wo du mich so fragst, die Details sind bei mir auch ziemlich gelöscht. Also ich weiß,
Ja, es ist
seinerzeit
leider
war ich
schon so
über.
lange her.
Ja, genau, es ist einfach so lange her und ich bin auch eigentlich selten nachtragend so, dass ich ich reite dann in meinem Kopf nicht ewig auf so Sachen rum, dass ich irgendwann nicht mehr genau weiß. Aber da waren auf jeden Fall auch ein paar sehr unschöne Sachen im Zuge. Also mein Mann war dann da auch eine Zeit lang angestellt. Dann hat er einfach irgendwann nichts mehr zu tun gekriegt, obwohl er immer wieder auch selber Ideen eingebracht hat und so, aber es kam irgendwie nie was und dann ist ihm kurz vor Weihnachten gekündigt worden, obwohl wir da auch gerade Baby hatten und so und ach, es kam einfach so viel zusammen, was ich auf menschlicher Ebene überhaupt nicht gut fand und es war auch in all den Jahren danach, wo ich dachte, es wäre so nett gewesen, wenn einfach noch mal ein Wort der Wertschätzung gekommen wäre, weil es ist immer noch so, dass ich sehr viele Privataufträge arbeite und fast alles ist DSA. Also ich habe immer noch offensichtlich da einen bestimmten Stand in der DSA-Community, aber von Ulysses selber ist da nie irgendwas gekommen, was dem Anerkennung getragen oder gezollt hätte. Und das fand ich schon immer ein bisschen traurig, muss ich sagen. Ich weiß nicht, die Erklärungen, die bringen jetzt wahrscheinlich alles nicht so genau auf den Punkt. Wie gesagt, ich weiß einfach viel auch gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich seinerzeit einfach sehr enttäuscht war, aus vielen Gründen. Ja.
Ja gut, und dann kann man ja auch einfach schon mal sagen, Leute, das funktioniert nicht mehr.
Ja, und ich muss auch sagen, dass mir das die DSA-Welt auch sehr kaputt gemacht hat. Also ich habe seit jeher auch kein DSA mehr gespielt, weil für mich einfach die ganze Welt dadurch verbrannt war. Ich meine, das ist natürlich einfach die Gefahr, wenn man Beruf und Hobby mischt, ne?
Ja klar, das stimmt, ja.
Ja, aber das ist schon ein bisschen traurig, dass das so gekommen ist, ja.
Aber wenn die Fangemeinde sich immer noch meldet und du immer noch regelmäßig zeichnest, dann frage ich mich, was war denn so die krasseste Fanreaktion? Gibt es Leute, die mit einer eintätowierten Steingräberzeichnung herumlaufen?
Ja, das gibt's. Also das waren dann Leute, die dann explizit Tattoo-Entwürfe in Auftrag gegeben haben. Also es gibt auf jeden Fall eine Tätowierung mit Raja und Fex, die beide DSA-Götter sind.
Die Liebesgöttin und der Diebesgott so ungefähr.
Genau. Und einen Drachen habe ich mal für jemanden, ich weiß nicht, ja doch, es gibt schon so ein paar Leute, die Tätowierungen haben. Mein seinerzeit allererster privater Auftraggeber, der gibt immer noch Bilder in Auftrag und er meinte neulich, dass er bestimmt schon so 40 Originale von mir an den Wänden hängen hat.
Und okay, das ist spannend.
Ja, genau. Und ja, ansonsten muss ich einfach sagen, was ich immer sehr schön finde, ist, dass Privatkunden sehr oft mehr als einmal bei mir was in Auftrag geben, weil die dann doch sehr zufrieden sind und dann gerne wiederkommen.
Das ist also dann oft dann der typische, kannst du mal bitte meinen Rollenspielcharakter zeichnen?
Im Prinzip ja, genau. Okay. Ja, das ist auch eigentlich immer noch sehr schön, muss ich sagen. Auch da bemühe ich mich natürlich, es immer so schön wie möglich zu machen. Aber ich muss auch sagen, dass ich mache das jetzt, ich glaube, knapp 20 Jahre, dass ich merke, dass mir langsam so ein bisschen die Energie ausgeht, weil es einfach doch so ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich sehr viel die kreativen Ideen anderer umsetze und für meine eigene Kreativität oft wenig Platz bleibt. Was auch ein finanzieller Grund ist einfach nach wie vor. Jetzt in den letzten Monaten zum Beispiel habe ich wieder an einem Verlagsmalbuch gearbeitet, der mich unglaublich ausgelaugt hat, wo ich auch dachte, das ist überhaupt nicht das, was ich machen möchte. Dass ich fühle mich einerseits auch dann unterfordert, was so das Können angeht und andererseits überfordert, weil es dann so viel ist und jetzt bin ich auch mittlerweile schon 42 und in einem Alter, wo man dann manchmal denkt, na, ob der große Wurf, der große Durchbruch jetzt noch so kommt, ne, manchmal überlegt man dann schon. Also ich habe jetzt noch drüber nachgedacht, ob ich heute auch noch Leuten empfehlen würde, ihr Hobby zum Beruf zu machen, weil viele ja immer noch glauben, dass das so einfach der Traum ist, jetzt als Illustratorin hauptberuflich zu arbeiten Und ich muss wirklich sagen, es ist ein wirklich, wirklich hartes Brot. Also da über die Runden zu kommen, auch jetzt das letzte Jahr, wo man so die Spätfolgen von Corona und so nach hinten raus gemerkt hat, dadurch, dass Papierpreise unheimlich hoch geworden sind und offenbar auch die Lieferketten zum Teil dadurch belastet waren und so. Also da waren schon Zeiten dabei, wo ich wirklich von Monat zu Monat gucken musste, ob ich irgendwie überhaupt irgendwo ja einen Auftrag kriege. Also ich glaube, meine Empfehlung wäre dann schon, wenn man es machen möchte, dann muss man gucken, dass man noch irgendwo ein anderes Standbein hat, weil sonst ist es wirklich nicht einfach. Ja.
Ja. Und wie schätzt du dann die Situation ein, wie sich die AI-generierte Kunst auswirken wird auf die Illustrationsbranche?
Also ich muss sagen, dass ich generell nicht sehr technikoffen bin. Da bin ich vielleicht auch so ein bisschen von gestern. Ich meine, da gibt es wahrscheinlich viele Möglichkeiten, die vielleicht sich auch positiv auswirken können. Aber es ist schon so, dass zumindest so, wie es aktuell läuft, ich es schon eher als Diebstahl kreativen Eigentums betrachte.
Genau, weil im Grunde diese AI-Algorithmen sich halt natürlich an allem speisen, was Menschen gezeichnet oder auch generell künstlerisch hergestellt haben. Im Grunde ist es ein Replizieren der gesamten Kunst ohne eine eigene Idee, weil es sind halt letztendlich sind es nur komplizierte Gleichungen und noch nicht wirklich irgendwie eine Intelligenz.
Ja, es gibt natürlich das Argument, dass das bei Menschen selber im Prinzip ja nicht anders ist, weil man ja auch sich nach Vorbildern richtet. Aber sich nach Vorbildern zu richten, finde ich einfach doch noch was anderes, als sich wirklich an Bildern in der Form zu bedienen. Und ich glaube auch, sollte sich rechtlich da nicht was tun, dass so bestimmte Aufträge oder bestimmte Projekte garantiert eher auch von den AIs erledigt werden, weil es auf Dauer eventuell einfach schneller geht und auch kostengünstiger ist. Und in dem Rahmen kann ich mir schon vorstellen, dass es für Illustratoren schwierig werden könnte, weil da einfach dann Projekte wegfallen. Andererseits hoffe ich einfach, dass sich rechtlich schon was tut, weil ich persönlich schon glaube, dass das Recht am kreativen Eigentum damit verletzt wird, wie es im Moment ist, ne? Oder ist das die richtige Bezeichnung? Ich glaube, es gibt noch eine andere Bezeichnung. Ne?
Ich glaube, auf Deutsch, ganz juristisch, ist das Urheberrecht.
Ja,
genau. Das wird sich halt zeigen. Ich meine, Deutschland ist da immer so ein bisschen träge, was das angeht. Und andere Länder sind da dann halt leider eher offen für, oder was heißt offen, sind da irgendwie sind da eher für so ein ungehemmtes Nutzen von allem.
Ja, ja, ja.
Müsste man mal gucken. Ich glaube, richtig problematisch wird es erst, wenn irgendwie Disney-Eigentum verletzt wird. Dann werden die KIs in Grund und Boden geklagt.
Ja, wahrscheinlich. Ach, es ist immer, ne, wenn irgendwo wo Geld steckt, steckt auch das Recht, um es mal so zu sagen. Ne? Das ist schon ein bisschen schade, aber ich glaube schon, dass sich da irgendwas tun wird. Aber ja, wie gesagt, insgesamt sehe ich es auf jeden Fall schon sehr kritisch, weil im Netz hat man auf jeden Fall auch schon Beispiele gesehen von AI-generierten Bildern, die von Künstlern erstellten Bildern auch sehr ähnlich waren. Ne? Und das ist immer so, naja.
Ja, ich meine, letztendlich kann man wahrscheinlich auch schon sagen, erstell mal ein Bild, dass das und das zeigt in dem Stil von dem Künstler oder der Künstlerin.
Ja, im Prinzip genau. Und wie gesagt, das sehe ich als genau die Gefahr, die dann eben für die Künstler besteht. Ne? Das, wo sich normalerweise vielleicht dann an den Künstler gewandt worden wäre, man dann einfach die günstigere und vor allen Dingen wahrscheinlich einfach schnellere AI nehmen würde.
Ja. Mhm. Davon mal abgesehen, was wäre denn dein Wunsch, was zu illustrieren? Ein Rollenspiel oder ein Buch oder ein illustriertes Buch? Hast du irgendwas, was du einfach mal total gerne machen würdest?
Ja, also es gab ja am Anfang von Corona gab es Künstlerstipendien, die vergeben wurden. Da habe ich eins bekommen und habe dann
ich habe auch.
Ja, viele wahrscheinlich. habe dann angefangen, ein Herzensprojekt umzusetzen. Das war die Regentrude von Theodor Storm. Das ist ein Märchen, was mich wirklich von Kind an schon begleitet hat. Und da habe ich dann ja, ein paar Monate dran gearbeitet. Das fand ich wirklich toll, dass ich mich dann mal dran setzen konnte. Allerdings habe ich jetzt ungefähr die Hälfte dessen.
Wow.
Ne, also, und jetzt ist einfach der Punkt, dass ich wieder Geld verdienen muss und nicht mehr die Zeit habe, um den Rest zu machen. Ich habe jetzt schon auf der Buchmesse letztes Jahr in Frankfurt geschaut, ob ich einen Verlag finde, der Interesse hätte, um das sozusagen weiter zu finanzieren, dass ich auch das fertigstellen könnte, damit der Verlag das dann rausbringen könnte. Aber das ist halt schon relativ speziell, weil es einfach kein Kindermärchen ist. Auch die Illustrationen richten sich eigentlich nicht an Kinder. Und Märchenbücher für Erwachsene sind jetzt nicht gerade so der Trend.
Okay, ja, vielleicht kann das ja noch kommen.
Ja.
Bilderbücher für Erwachsene hätte vor ein paar Jahren auch irgendwie, glaube ich, keiner geglaubt, dass das mal was wird.
Ja, das stimmt. Da kann ich noch hoffen, genau. Und am allerliebsten würde ich einfach für Rollenspiele malen, ohne da den finanziellen Stress zu haben. Als ich jetzt nochmal für No Return gezeichnet habe, das hat mir total Spaß gemacht, weil ich einfach immer eine Riesenfreude daran hatte, Welten mitzukreieren. Also durch die Optik einfach eine Vorstellung davon zu erschaffen, wie diese Welt ist und funktioniert und so. Und ja, das fand ich immer total toll. Das war ja auch bei Eis und Dampf, was von Judith und Christian Vogt erdacht worden ist. Das ist ein Steampunk-Rollenspiel, wo es auch eine neue, e oder in der viktorianischen Zeit eine Eiszeit gab und große Teile Europas, glaube ich, zugefroren sind.
Ja, genau, ja.
Genau, da haben wir im Rahmen dessen, du hast es ja auch schon erwähnt, das Groschenheft Die grüne Fee rausgebracht. Das war wirklich, oder eine Ausgabe ist auch noch in der Arbeit oder in der Mache, wo ich aber einfach nicht dazu kommen, die Bilder zu machen aktuell. Da
Genau, da
kommt.
bin ich ja auch beteiligt, das mal
Genau.
sozusagen zur
Ja.
Transparenz zu erwähnen.
Genau. Ja, da haben wir uns künstlerisch einfach total austoben können, weil mein Mann da schreiben konnte, Judith und Christian auch, wie dich dann Gastautoren dabei hatten und ich einfach bei den Bildern mich austoben konnte. Ich habe auch selber Kurzgeschichten dafür geschrieben und so. Und das ist dann, haben wir alles im Eigenverlag rausgebracht und sowas macht auch total Spaß einfach, wenn man niemanden hat, der einem so richtig irgendwie sagt, jetzt mach das so und so, sondern man selber sich was ausdenken kann. Und das dann umsetzt, aber in einer Gruppe, so dass man sich da gegenseitig kreativ befruchtet und so, das fand ich total toll auch immer, ja.
Ja, das klingt auf jeden Fall einfach auch wie eine gute Sache, so diese Arbeitsweise, wenn man auch nicht so ja das machen muss, was eine Redaktion sagt, so, sondern indem man selber hin und her, wo die Ideen hin und her gehen können.
Ja, auf jeden Fall. Also generell bin ich auch so, ich denke immer, ach ja, ich wäre wahrscheinlich erfolgreicher, wenn ich jetzt das tausendste Gandalf-Bild malen würde. Oder weiß ich nicht, einfach die Charaktere, die jeder kennt, ne, weil jeder dann da direkt einen Zugang zu hat. Aber mich interessieren immer die Charaktere, die noch niemand kennt und die eigenen Charaktere, so dieses eigene Erschaffen und das, was noch nicht andere gefüllt haben mit Kreativität, sondern was man selber zum Leben erwecken kann. Und das ist für Außenstehende, die können sich mit diesen Figuren natürlich dann nicht so identifizieren, weil die ja nicht kennen, noch nicht. Aber wirklich dieses Welten erschaffen, das finde ich unglaublich toll und deshalb finde ich auch Rollenspiel, denke ich mal, so ein tolles Hobby, weil man einfach so, ja, anders als wenn man zum Beispiel ein Buch liest, wo einfach alles schon vorgeschrieben ist, sondern hier ist es einfach so, dass man selber erschafft und die Geschichte erzählt und ja. Das finde ich super spannend auf jeden Fall.
Genau, und wie du auch schon sagtest, die Illustrationen, finde ich, sind bei Rollenspielen halt einfach auch sehr wichtig, weil man in diese Welt reinkommen muss. Und das geht halt tatsächlich, da kann die Textbeschreibung noch halt sehr gut sein, aber ein Bild, ne, sagt dann ja wirklich mehr als 1.000 Worte. Das
Ja,
ist ja eine
ja.
Floskel, aber die stimmt halt einfach.
Ja, die stimmt. Und ich muss allerdings auch sagen, als ich angefangen habe, waren die Innenillustrationen in den Büchern ja fast alle schwarz-weiß und nur die Cover in Farbe und mittlerweile ist ja alles in bunt. Ich finde das so ein bisschen schade, weil ich fand, dass die Schwarz-Weiß-Bilder oft noch viel mehr Raum für die eigene Fantasie gelassen haben. Und ich finde auch, dass es so tolle Schwarz-Weiß-Bilder gibt. Also das finde ich manchmal ein bisschen schade, dass irgendwie alles im Bund sein muss. Aber ja, genau.
Ja, ist ja auch günstiger geworden, in Bund zu drucken. Mhm. Und es ist einfacher geworden, bunt selber zu machen.
Ja, und ich glaube, es ist auch so, ja, es muss, soll optisch ja alles flashen. Na, und aber manchmal finde ich, in vielen Belangen, auch wenn man Filme oder so guckt, es ist oft so ein Überangebot, ne? Dabei sind oft manchmal so die ruhigen Zwischentöne eigentlich die schöneren, finde ich. Ja.
Ja, ein bisschen subtiler zu arbeiten.
Genau.
Da fällt mir auch noch eine Schwarz-Weiß-Zeichnung an, zu der ich dich noch was fragen wollte, weil du hattest auch für das Buch Drachenväter über die Geschichte des Rollenspiels von Tom Hillenbrand und Konrad Lischka, da hast du ja auf der ersten Seite oder direkt unter dem Titel, da steht ja dann von dir gezeichnet Sascha Lobo in der Robe, weil er einer der Bäcker des Projekts war, mit zwei anderen Leuten, die, glaube ich, nicht so prominent sind. Wie kam das denn dazu, dass du Sascha Lobo in einen Technomagier verwandelt hast?
Das war sein eigener Wunsch. Also das waren ja, wie du schon sagst, das waren die drei Hauptförderer des Projekts. Und die konnten einfach selber sich wünschen, wie sie dargestellt würden. Und das hat auch Sascha Lobo so getan. Auch er hat ja auf dem Bild einen Magierstab mit einer Kugel, die aus Pixeln besteht und so. Auch das war sein Wunsch gewesen. Ja, und das habe ich dann so umgesetzt. Ich habe aber selber leider gar keinen Kontakt in dem Rahmen zu ihm gehabt, sondern das lief dann über Mittelsmänner.
Ja, na gut, so ist das dann manchmal mit den großen Prominenten.
Ja.
Noch eine Frage. Ich hatte jetzt nochmal versucht, ein bisschen über dich zu recherchieren und ich habe zum Beispiel im Aventurien-Wiki was gefunden, aber tatsächlich keinen Wikipedia-Eintrag.
Ja.
Hast du da eine Idee, warum du keinen Wikipedia-Eintrag hast?
Offenbar hatte noch niemand die Idee. Ich glaube, mein Mann hatte mal drüber nachgedacht, aber ich weiß nicht, bei uns ist einfach der Alltag auch immer so voll, dass man dann schon mal Ideen hat, die dann wieder untergehen. Also diese Idee müsste jemand anderes umsetzen. Vielleicht fühlt sich ja jetzt jemand berufen. Man darf auch gerne bei mir nachfragen zu Details.
Ja, genau, falls Menschen, die da kuratieren, das hören. Das wäre vielleicht mal ein Eintrag. Gerade weil, ich glaube, viele Rollenspielautoren, und sind ja auch eher Männer, die findet man dann ja eher. Aber die Illustratoren und Illustratorinnen, die sind ja eigentlich genauso wichtig.
Also aus meiner Perspektive waren sie immer wichtiger. Also es war oft so, dass ich mir Bücher tatsächlich nur wegen der Bilder gekauft habe. Ich habe immer nicht viel drin gelesen.
Ja, aber es stimmt gerade wirklich bei Rollenspielbüchern. Das hatten wir auch in der letzten Folge, wo David und ich über Dragonbane, dieses schwedische Rollenspiel, das relativ neu jetzt raus ist, wobei es eine Neuauflage vom Spiel von 82, da haben wir auch drüber geredet. Die Illustrationen sind zum Teil von Johann Egerkranz, der ist ja wirklich ein ganz Bekannter. Und wenn man das einfach. Ah, okay, da kann ich dann gleich noch mal einen Link zuschicken.
Ja, super.
Das ist, glaube ich, ein Schwede. Ich komme mit Skandinavien manchmal durcheinander.
Ja.
Aber ich glaube, es ist ein Schwede. So wie die Leute von Dragonbane selber. Und wenn man halt so ein Rollenspielbuch aufmacht und da keine Illus sind, dann ist das schon immer so, was ist das denn jetzt? Und wenn die nicht so gut sind, na gut, ehrlich gesagt, dann denke ich mal, dann blicke ich manchmal drüber hinweg, so, weil das halt lange Zeit waren, die Illustrationen im Rollenspielbereich halt wirklich, ja, so Hobbyleute, aber wirklich Leute, die mal eben so irgendwie auf der Highschool das irgendwie gezeichnet haben so die ersten D&D-Bücher.
Ja, das stimmt. Also ich denke, bei mir liegt es einfach natürlich auch in der Natur der Sache, dass mich das dann einfach mehr interessiert. Es gibt natürlich auch Leute, die einfach die Texte mehr interessieren. Das war natürlich jetzt auch Spaß. Also die Autoren sind natürlich nicht unwichtiger. Aber also wenn ich in mein Bücherregal gucke, muss ich auch sagen, dass ich zu, sagen wir mal, 98% Bildbände da stehen habe und sonst nur Jugendbuchliteratur. Das sagt wahrscheinlich schon sehr viel über mich aus.
Du bist halt wahrscheinlich dann ein visueller Mensch, was als Illustratorin ja auch wirklich gut gut passt.
Ja, einfach. Ja, genau. Also ich sagte schon, dass mir das ja oft so geht, dass wenn ich irgendwo bin, ob wir im Auto fahren oder was auch immer, dass wenn ich rausgucke, mein Kopf automatisch das, was ich sehe, in verschiedene Farben zerlegt. Also dass ich denke, ach ja, wenn ich das jetzt malen würde, dann müsste ich da hinten das und das mischen und da und da diese Farbe nehmen. Also offenbar bin ich tatsächlich einfach so angelegt.
Auf jeden Fall bist du im Illustratoren-Game sehr tief drin.
Ja, doch, das kann man sagen. Also, wobei auch im Rahmen dessen, dass ich vorhin meinte, dass ich da schon mal so ein bisschen, dass mich das sehr anstrengt mittlerweile. Ich denke jetzt manchmal, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich, glaube ich, ein paar Jahre einfach jetzt nicht malen. Also das ist, ich habe das jetzt all die Zeit immer so gemacht, dass Arbeit war malen und zeichnen und dass, wenn ich frei hatte, habe ich für mich gemalt und gezeichnet. Aber ich glaube, dass man einfach auch zwischendurch mal eine kreative Pause eigentlich dringend bräuchte und die habe ich aber nie gezwungenermaßen. Und manchmal habe ich dann das Gefühl, oh, es wäre so schön, wenn ich jetzt einfach mal nicht malen müsste.
Aber, einfach mal die kreativen Batterien aufladen sozusagen.
Ja, genau. Aber naja, dafür habe ich sehr viel Abwechslung so bei den Techniken. Also durch die Arbeit mit den Kinderbuchverlagen sind da wirklich unglaublich viele verschiedene Arten. Und ich glaube, würde ich alles so nebeneinander stellen, man würde nicht immer auf die Idee kommen, dass ich das alles gezeichnet habe, weil das einfach so unterschiedlich ist. Und anfangs habe ich mich zum Teil damit sehr schwer getan, so niedliche Sachen mit Hündchen und Herzchen und so, das war so gar nicht meins. Aber mittlerweile sehe ich das immer so, dass ich denke, ach ja, das erweitert alles so meinen künstlerischen Horizont und versuche auch da einfach immer so meinen Stil trotzdem irgendwie mit einzubringen und da dann mein Bestes zu geben. Aber ich merke, obwohl ich extrem viel für den Kinderbuchbereich mache, dass Kinderbuch eigentlich nicht mein Metier ist. Also auch wie bei der Regentrude wären eigentlich Illustrationen für Erwachsene eher mein Ding. Und aber wie gesagt, da ist es halt sehr schwer, finanziell von zu leben einfach.
Ja, vielleicht kommt ja doch noch mal der Trend zum Erwachsenen-Märchenbuch. Wer weiß.
Ja.
Okay, dann vielen Dank mir, dass du zu Gast im Kopfkinocast warst.
Ja, ich bedanke mich auch. Es war sehr schön.
Ja, yeah. Das höre ich gerne. auch nochmal vielen Dank allen, die heute zugehört haben. Und ich sage mal bis zum nächsten Mal und viel Spaß am Spieltisch.
Den wünsche ich dir auch. Bis dann.